Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
In der Nacht zum Mittwoch startet die Copa Libertadores, das südamerikanische Äquivalent zur Champions League bei uns in Europa, in die 2017er Auflage. 32 Mannschaften haben sich für die Gruppenphase qualifizieren können, die ab heute Nacht in 8 Vierergruppen bis Ende Mai ausgespielt wird. Danach geht es in die K.O.-Phase. An deren Ende steht dann das Finale, das in Hin- und Rückspiel Ende November ausgetragen wird. Wir widmen uns heute ausführlich dem wichtigsten südamerikanischen Clubfußballwettbewerb, schätzen die Teams und die Gruppen ein, nennen die wichtigsten Stars und alles, was sonst noch dazu gehört, und dazu haben wir uns hier auf meinsportradio.de kompetente Verstärkung geholt, nämlich die Experten von schefootball.de, Benjamin Kraft, Benjamin Freund und Daniel Bramkamp. Hallo ihr drei.
Hallo.
Hi.
Ja, was genau ist schefootball? Wie lange gibt's das schon und was verbirgt sich dahinter? Benjamin, wenn du vielleicht anfängst.
Genau, wir sind noch eine sehr junge Seite, also uns gibt's erst seit knapp über einem Jahr und wir widmen uns vor allem dem Fußball in Lateinamerika. Also der Ursprung und der Grundgedanke von dem Ganzen ist, weil jetzt viele von uns haben eine Zeit lang in Südamerika, Lateinamerika gelebt, sei es wegen Studium, Praktikum oder einfach nur auf Reisen. Und ja, dann sind wir zurückgekommen nach Deutschland und haben gemerkt, es gibt eigentlich kaum Berichterstattung über den Fußball dort in Lateinamerika in deutscher Sprache. Und ich meine, wir sind alle fußballbegeistert. Während unserer Zeit in Lateinamerika waren wir dann auch oft im Stadion. Und haben so echt gedacht, das hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient in Deutschland. Und es gibt echt tolle Spieler, die leider meist nur zu kurz dann in Lateinamerika spielen, weil sie dann das große Geld winkt und sie eben nach Europa wechseln. Mhm. Und die Atmosphäre auch in den Stadien ist Wahnsinn, die Leidenschaft der Fans, das ist denen ihr Leben, der Fußball. Und ja, deswegen ist unser Ziel, den Fußball in Lateinamerika, in Deutschland ein bisschen mehr ins Rampenlicht oder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben.
Benni, du bist vor allen Dingen Brasilien-Experte im Team von schefootball. Was macht für dich den Reiz und die Faszination des südamerikanischen Fußballs, speziell Brasiliens, aus?
Also ich kann für Brasilien reden. In den Stadien, da gibt es nicht, wie wir es in Deutschland oder Europa kennen, so klassische Fanblocks, sondern da ist das ganze Stadion voll dabei. Alle Fans singen und feuern ihr Team an oder eben auch das Gegenteil, falls es schlecht läuft. Und die Spieler, die sind auch mit voller Leidenschaft. Ich will ja den Europäern die Leidenschaft absprechen, aber in Brasilien werden nicht nur die Tore gefeiert, sondern auch ein gewonnener Zweikampf zum Beispiel. Und das hat mich einfach fasziniert und begeistert.
Brasilien und Argentinien natürlich der Schwerpunkt in der südamerikanischen Fußballwelt. Das sind die Schwergewichte. Daniel, du hast dich aber so den kleineren Nationen auch ein bisschen verschrieben. Peru, Uruguay, Bolivien, das ist ja dann eher die kleinere Nummer, aber aus deiner Sicht offensichtlich nicht weniger faszinierend.
Ja, auf jeden Fall. Ich war in Uruguay mal ein Auslandssemester und war sehr fasziniert, weil Montevideo ist eine der fußballmäßig beeindruckendsten Städte, wo du hingehen kannst. Damals waren 14 der 16 Erstligamannschaften aus Montevideo. Das heißt, man konnte jedes Wochenende locker zu 3 Spielen gehen. Und es hat mich dann ein bisschen mitgenommen. Ich bin großer Fan von Peñarol, einer der traditionsreichsten Mannschaften überhaupt in Südamerika. Danach war ich in Peru. Also bei mir kommt das viel, wenn ich an irgendeinem Ort bin, dann schaue ich mir die Liga an und dann interessiert es mich auch.
Und dann verliebt man sich auch quasi in diesen südamerikanischen Fußball und natürlich dann auch entsprechend in die Copa Libertadores. Benjamin, wenn du den Vergleich mal so global, bevor wir auf die einzelnen Vereine und einzelnen Gruppen eingehen, ziehst, Qualität im Vergleich zur Champions League, wie schätzt man das ein?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Man hat es jetzt bei der Club-WM, ist Atletico Nacional leider schon im Halbfinale ausgeschieden, sonst hätten sie im Finale gegen Real Madrid spielen können. Aber ich denke, dass Atletico Nacional in der europäischen Champions League die Gruppenphase auf jeden Fall überstehen könnte. Dann, denke ich, wird es auf jeden Fall eng werden.
Atletico Nacional, also der amtierende Titelträger aus Kolumbien. Das ist ja jetzt eine Mannschaft, Benny, wenn man da jetzt mal drauf guckt, die haben ja im Vergleich zum letzten Jahr dann den Preis des Erfolges in Südamerika zahlen müssen und unheimlich viele Spieler verloren. Dieses Ausbluten, ist das gang und gäbe in Brasilien, sobald oder überhaupt in Südamerika, falls eine Mannschaft erfolgreich hat, dann fällt sie im Prinzip auseinander, weil dann die Europäer die Hand aufhalten?
Ja, man muss schon sagen, dass das dass die europäischen Ligen einfach noch viel mehr Zahlkraft oder einfach Geld zur Verfügung haben als die südamerikanischen Teams. Und ja, da ist das Ruf, der Ruf des Geldes dann doch verlockend für die meisten Spieler. Und die Besten zieht es dann am Ende dann doch nach Europa oder jetzt vielleicht dann China.
Aber Brasilien, würdest du trotzdem sagen, Brasilien und Argentinien auch so der Kristallisationspunkt? Wenn es eine Macht in Südamerika gibt, dann sind es die beiden Länder. Dann würde auch zum Beispiel ein Spieler von Atlético Nacional aus Kolumbien auch gerne nach Brasilien wechseln?
Auf jeden Fall. Ist schön, dass du es ansprichst. Zum Beispiel zwei Spieler von Atlético Nacional sind jetzt nach Palmeiras gewechselt, zum amtierenden brasilianischen Meister. Also dann haben die brasilianischen Teams, auch die Top-Teams aus Argentinien wahrscheinlich, doch noch mehr Zahlkraft als im Vergleich zu den anderen südamerikanischen Teams.
Und natürlich ist natürlich auch eine Menge Tradition dann bei, wenn man gerade eben aus Europa sich mit dem Fußball mal so ganz beiläufig beschäftigt. Das sind ja alles Namen, die man dann auch so klingt in den Ohren hat. Daniel, wenn wir jetzt mal auf die Copa Libertadores 2017 schauen, da ist ja einiges neu. Der Kalender hat sich verändert. Es sind in diesem Jahr keine mexikanischen Teams dabei. Das hängt sogar zusammen. Warum?
Ja, es ist im Wesentlichen so, dass man jetzt die Copa Libertadores und die Copa Sudamericana getrennt hat. Abgestuft hat, so ähnlich wie die Europa League unter der Champions League steht. Und früher hat man die beide ausgetragen, aber die Copa Libertadores halt in der zweiten Jahreshälfte und die Copa Sudamericana in der ersten Jahreshälfte. Und dann war es für die Mexikaner okay, dass sie in der Copa Libertadores mitspielen, weil die halt nur ein halbes Jahr gedauert hat. Jetzt dauert die Copa Libertadores das ganze Jahr. Und dann haben die Mexikaner gesagt, wir haben ja letztendlich so viel Spiele zu absolvieren. Die haben ja auch eine eigene, die CONCACAF Champions League heißt die, glaube ich, einen eigenen Kontinentalwettbewerb in Nordamerika. Und ja, jetzt sind die Mexikaner dann mehr oder minder davon zurückgetreten und dafür gab es ein paar zusätzliche Plätze für die Copa Libertadores, die sich dann in anderen südamerikanischen Ländern verteilt haben.
Benjamin, wie wirkt sich das auf die Qualität aus? Die Mexikaner ja durchaus auch eine Fußballnation, die auch für einiges an Qualität stehen. Wenn die jetzt nicht mehr in der Copa Libertadores dabei sind, was macht das mit dem Wettbewerb?
Ja, ist eigentlich sehr schade, weil die mexikanischen Clubs qualitativ sicherlich immer eine von den besten waren. Jetzt Tigres, den mexikanischen Meister, hätte man auf jeden Fall gerne dabei gehabt. Ich glaube, 2018 steht sogar im Raum, dass sie vielleicht wieder zurückkehren. Das wäre natürlich zu wünschen. Aber trotz alledem, selbst ohne die mexikanischen Clubs, ist die Qualität auf jeden Fall noch da. Gibt es immer noch viele Traditionsclubs, wie jetzt River Plate oder Palmeiras, die dieses Jahr ja dabei sind. Aber es ist auf jeden Fall zu hoffen, dass die mexikanischen Clubs wieder mit einsteigen.
Also wir haben schon einige klingende Namen gehört und auf die wollen wir gleich mal etwas näher eingehen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de beim Vorausblick auf die Copa Libertadores 2017, auf die Gruppenphase. Das machen wir gleich hier bei uns in der Sendung.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion, bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Die Copa Libertadores steht heute im Zentrum der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir schauen voraus auf die 2017er Edition und das machen wir mit den Kollegen von Che Football. Und der Benjamin, der wird uns jetzt mal in die Gruppe A einführen, denn die besteht aus Atlético Nacional, dem Titelträger, dem amtierenden Meister aus Kolumbien, Estudiantes La Plata, Barcelona SC und Botafogo. 4 Mannschaften also, von denen man einige Namen sogar schon gehört hat, Benjamin.
Genau. Gruppe A ist hier gleich die Hammergruppe, eine Wahnsinnsgruppe mit dem Titelverteidiger aus Kolumbien, den wir jetzt leicht favorisieren würden aufgrund der Erfahrung, obwohl sie einige Abgänge zu verkraften hatten. Aber danach Estudiantes, Barcelona aus Ecuador und Botafogo sind eigentlich alle auf einem Niveau. Also prinzipiell kann in der Gruppe jeder Erster, jeder Vierter werden. Da ist alles möglich. Leicht favorisiert ist eben Atlético Nacional.
Obwohl sie eben, wie du gesagt hast, schon einige wirklich gute Namen verloren haben. Wenn wir einfach mal drauf schauen, Miguel Borja zum Beispiel, der ist ja zu Palmeiras gewechselt. Es sind schon wirklich herbe Verluste.
Genau. Miguel Borja, da ist man erst davon ausgegangen, dass er eigentlich bei Atlético Nacional bleibt, aber dann jetzt vor 2-3 Wochen, glaube ich, wurde der Transfer zu Palmeiras als perfekt gemeldet. Es war ein ziemlicher Schock, war doch ein sehr wichtiger Spieler, der hat immens viele Tore gemacht. Jetzt geht er natürlich noch zu einem direkten Konkurrenten auch noch um den Libertadores-Titel. Ist bitter, aber man hat in Dairo Moreno schon davor in weißer Voraussicht einen Ersatz, beziehungsweise eigentlich mit Borja vorne spielen sollte, einen Stürmer geholt, der auch bis jetzt schon ganz gut geknipst hat, in der Saison in Kolumbien dreimal erfolgreich war. Und auch anders als Borch jetzt kein klassischer Vollstrecker ist, sondern ein mitspielender Stürmer, der eventuell das Team sogar noch stärker macht, als es mit Borcher war, zumindest auf der Stürmerposition. Der Trainer ist schon seit 2015 im Amt.
Ah, stimmt.
Das ist Reinaldo Rueda, sehr erfolgreicher Mann. Die Libertadores eben letztes Jahr geholt, hat sogar mal mit Honduras die WM-Teilnahme geschafft. 2010 in Südafrika war er dabei. Und vielleicht noch ein ganz interessanter Fakt, der hat 1990 bis 91 war er mal an der Sporthochschule in Köln und hat da ein paar Kurse absolviert.
Also sogar europäisches Flair so ein bisschen da drin vielleicht aufgesogen. Benni, dann lass uns mal auf die Gruppe 2 gucken. Da ist der FC Santos dabei, der Stammverein von Pelé, so kennt man ihn hier. Independiente Santa Fe ist dabei, Sporting Cristal und ein Team, was sich The Strongest nennt. Finde ich einen geilen Namen.
Ja, richtig. Santos geht schon als Favorit in die Gruppe. Allerdings ist es so, dass es bei Santos aktuell nicht läuft. Die sind auf der Suche nach ihrer Form aus der Vorsaison, sind ja Vizemeister geworden. Aktuell läuft ja in Brasilien, laufen die Staatsmeisterschaften. Und Santos spielt bei der Staatsmeisterschaft in Sao Paulo mit. Und in einer Vierergruppe sind sie aktuell nur auf dem dritten Platz zu finden, haben auch das letzte Pflichtspiel jetzt gegen Corinthians, klar, auch ein Top-Team aus Brasilien, aus Sao Paulo, mit 1-0 verloren. Allerdings muss man sagen, dass das Team eben auf der Suche nach der Form ist und wenn es aus der Krise nicht rausfindet, wenn sie es auch schwer haben gegen die anderen starken Teams aus Kolumbien, Peru oder Bolivien.
Bolivien, da kommt dieses Team, was The Strongest genannt wird, her. Daniel, was ist das für eine Mannschaft?
Es ist eine erstaunlich starke Mannschaft, dafür, dass die bolivianische Liga eigentlich nicht gut ist. Normalerweise, wenn du eine bolivianische Mannschaft da in der Gruppe hast, dann kannst du davon ausgehen, die fliegt gleich raus. Aber The Strongest hat eine brutal gute Qualifikation für die Copa Libertadores gespielt. Die haben Union Española aus Chile und Montevideo Wanderers aus Uruguay total abgeschossen, obwohl es wirklich gute Mannschaften sind. Dazu haben sie einen riesen Vorteil, weil sie auf 3600 Meter Höhe in La Paz spielen. Also ich erwarte mir relativ viel von The Strongest. Für mich ist Gruppe 2 mindestens genauso stark wie Gruppe 1, deswegen haben wir ein bisschen Pech gehabt mit der Auslosung, aber die sind schon gut. Die haben auch starke Spieler. Pablo Escobar ist Spielmacher, Torschütze, Kapitän, alles in einem. Ein Riesenspieler. Dann haben sie Alejandro Chumacero, den nennt man Schweinsteiger, weil der Name ist so ein bisschen ähnlich und er schaut auch erstaunlich ähnlich aus. Zentraler Mittelfeldspieler auch sehr, sehr gut. Einige Tore geschossen. Ja, also die heißen mit Recht The Strongest momentan.
Also die Höhe in La Paz hast du angesprochen. Das ist ja sowieso etwas, was man bei Bolivien immer wieder sagt. Auch die Nationalmannschaft sehr, sehr heimstark aufgrund dieses Vorteils eben an die Höhe gewöhnt zu sein. Auswärts, was du sagst, sie können auch was reißen, aber im Vergleich zur Heimstärke können sie nur in der Höhe, auch wenn sie auswärts dann in der Höhe sind oder wenn es ein bisschen tiefer geht, geht auch was?
Also sie haben in der Qualifikation eben 2-0 in Montevideo gewonnen und unglücklich 1-1 bei Union Española in Santiago gespielt, also jeweils auf Meereshöhe. In dem Sinne, nee, die können schon auch auf eben auf Meereshöhe was reißen. Es ist natürlich so, dass Independiente Santa Fe und auch Santos richtig gute Mannschaften sind, die vielleicht ein bisschen mehr individuelle Klasse haben. Das kann schon sein, aber Ja, also stärkerste Strong ist daheim, aber jede Mannschaft in Südamerika ist stärker daheim. Ich glaube auch, müsste man meine Statistik nachschauen, aber ich bin mir sehr sicher, dass der Heimvorteil in Südamerika insgesamt ein höherer ist als in Europa. Also mehr Heimsiege gibt.
Also werden wir auch mal im Verlauf dieser Copa Libertadores dann mal beobachten können, wie das mit der Verteilung der Heim- und Auswärtssiege ist. Lasst uns auf die Gruppe 3 schon mal schauen. River Plate aus Buenos Aires, Emelec, Independiente, Medellin und Melgar, wenn ich das richtig gesehen habe, Benjamin?
Genau, richtig. Melgar aus Peru. In der Gruppe kann man sagen, ist River Plate aus Argentinien, der Traditionsverein, ganz klar der Favorit. Die müssten sich da als Gruppenerster durchsetzen und danach wird Emelec und Independiente de Medellin, die werden wahrscheinlich um den zweiten Platz kämpfen. Melga, ja, da wird es wohl eher darum gehen, einfach mal ein paar Punkte zu holen und besser abzuschneiden als letztes Jahr.
River Plate, die Mannschaft, die 2015 den Cup gewonnen hatte, also und im letzten Jahr, da brach ja dann diese Dominanz auch in dem Wettbewerb der Brasilianer und Argentinier. Benny, was lässt dich vermuten, dass in diesem Jahr vielleicht so eine Dominanz dann wieder zurückkommt? Oder siehst du auch wieder eine Außenseitermannschaft in diesem Jahr eher so in der Favoritenstellung?
Naja, zum einen, wir haben ja jetzt in diesem Jahr auch sage und schreibe 8 brasilianische Teams dabei, auch aufgrund der schon angesprochenen Neuverteilung, da die mexikanischen Teams nicht dabei sind. Und ich glaube auch, dass die brasilianischen Teams sich stark verstärken, also wirklich gut verstärkt haben. Mhm. Bei den Argentiniern ist es ja so, dass das Problem ist, dass die Liga noch nicht losgegangen ist. Da bleibt abzuwarten, wie die dann in die Copa Libertadores starten können. Und ja, aber wenn du mich fragst, dann glaube ich, dass die brasilianischen Teams in diesem Jahr ein gehöriges Wörtchen mitreden werden um den Titel.
Also dann gucken wir mal auf die Gruppe 4, da haben wir auch wieder ein brasilianisches Team unter anderem dabei.
Zwei
sogar, stimmt. Also es sind insgesamt 4 Mannschaften natürlich auch in Gruppe 4. San Lorenzo, Universidad Católica, Flamengo, da haben wir die erste brasilianische und Atlético Paranaense ebenfalls aus Brasilien. Daniel, das ist eine Mannschaft, da war Lothar Matthäus mal Trainer, ganz kurz glaube ich, ne?
Ja, aber reichlich kurz. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was das Problem war, aber... ja, also das waren 2 Monate oder so. Ansonsten kennt man sie ja nicht wirklich. Grafit spielt da, der bei Wolfsburg mal war. Aber es ist jetzt kein großer Name des brasilianischen Fußballs. Haben sich auch ein bisschen durch die Qualifikation gekämpft, eher als gespielt.
Hm. Wie siehst du da die Favoritenverteilung in dieser Gruppe?
Flamengo und San Lorenzo sind ziemlich gute Mannschaften. San Lorenzo hat ein paar Spieler verloren kürzlich. Und eben das Problem, was Benny gerade angesprochen hat, das ist ein Riesenproblem für die Argentinier, dass die Liga noch nicht angefangen hat, weil, ja, also du kannst so viele Testspiele spielen, wie du willst, das ist was anderes, wenn es ein Pflichtspiel ist. Man hat es ein bisschen in der Copa Sudamericana gesehen, die hat letzte Woche schon angefangen, da hat zum Beispiel Huracan 3-0 in Venezuela verloren, was normalerweise nicht passieren würde. Ich glaube, dass die Argentinier deswegen gerade ein kleines Problem haben. Von den Namen Flamengo und San Lorenzo. Hm. Aber Universidad Católica und Paranaense sind auch nicht schlecht. Also ich denke, es wird eine relativ ausgeglichene Gruppe, aber Flamengo und San Lorenzo.
San Lorenzo, also, 2014er Champion, ja?
Ich glaube auch, dass Flamengo, die sind auch aktuell in einer richtig guten Verfassung. Da aktuell laufen ja die Staatsmeisterschaften und die haben schon ihr Finale gespielt, haben jetzt zwar knapp gegen Fluminense verloren, sind aber da durchmarschiert in dieser Staatsmeisterschaft. Ist jetzt Halbzeitpause, also die haben immer 2 Turniere in Rio de Janeiro. Und vor allem möchte ich rausheben, dass Diego, der wieder für die Nationalmannschaft nominiert wurde, für die brasilianische, und ein überragendes Turnier aktuell gespielt hat, und auch Paulo Guerrero vom HSV, also der damals beim HSV gespielt hat, hat 7 Tore erzielt in dem Turnier und hat auch wieder im Finale getroffen. Also ich glaube, wenn die beiden gut harmonieren und an ihre Leistungen der vergangenen Jahre anknüpfen können, dann hat Flamengo gute Chancen, ziemlich weit zu kommen.
Flamengo hat ja ein kleines Problem mit dem eigenen Stadion, denn die Mannschaft hat ja keine wirkliche eigene Heimspielstätte, sondern da wechselt's ja, und die großen Spiele müssen im Maracanã ausgetragen werden, und da gibt's ja momentan gerade auch Renovierungsprobleme und andere politische Spirenzien um dieses Stadion herum. Das wird die Mannschaft sicherlich auch nicht gerade so erfreuen, weil das ja doch Sachen sind, die auch nebenbei ein bisschen ablenken.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Tim Enzel von der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. Gemeinsam mit anderen Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Macht mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Wir stiften dafür einen Ball, unterschrieben von allen Spielern der deutschen Nationalmannschaft. Wenn ihr diesen oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen wollt, kauft euch Lose auf meinsportradio.de. Der Erlös jedes Loses hilft dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Die Copa Libertadores 2017 ist heute Schwerpunktthema in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir schauen voraus auf den wichtigsten südamerikanischen Clubfußballwettbewerb, der heute Nacht dann in die entscheidende Gruppenphase geht. Die Qualifikationen sind gespielt. Jetzt kommt die Gruppenphase, aus der dann die K.O.-Rundenteilnehmer ermittelt werden, die dann Ende November in Hin- und Rückspiel den Sieger der Copa Libertadores ausspielen werden. Wir schauen drauf mit den Kollegen von chefootball.de, Benjamin Kraft, Benjamin Freund und Daniel Bramkamp. Daniel, wir schauen auf die Gruppe 5, Peñarol, Palmeiras, Wilstermann und Atletico Tucumán. Und das ist eine ganz, ganz spannende Mannschaft aus Argentinien.
Ja, Tucumán ist eigentlich keine richtige Fußballhochburg, ist kein wahnsinnig bekannter Verein in Argentinien, aber in der Qualifikation haben die haben sie sehr gut gespielt, haben sich auch ein bisschen überraschend tatsächlich dann für die Gruppenphase qualifiziert. Und eins der Sachen, die man herausheben muss, wenn man über Tucumán redet, ist, dass bei denen richtig Alarm ist im Stadion, weil ganz Tucumán hinter der Mannschaft steht. Und das ist bei den Provinzmannschaften, also in Buenos Aires brennt das Stadion bei eigentlich allen Vereinen, aber sonst in den argentinischen Provinzmannschaften nicht so. Und Tucumán ist eben eine Provinzmannschaft, da ist richtig was dahinter, auch wenn sie vielleicht nicht so bekannt ist.
Kommen aus dem Norden, eine Mannschaft, die eben nicht aus einer dieser Hochburgen kommt, die traditionell im südamerikanischen Fußball oder gerade in Argentinien eben dann auch vor allen Dingen in Buenos Aires so verankert sind, aber die Mannschaft eben aus der Provinz, aber trotzdem mit großem Rückhalt, aber einer, Benjamin, sehr, sehr spannenden Qualifikation und vor allen Dingen auch sehr, sehr engen, packenden Matches.
Genau, die mussten durch die Qualifikation durch, haben sich dann gegen El Nacional aus Ecuador und Junior de Barranquilla aus Kolumbien durchgesetzt. Und als erstes Team aus dem Norden Argentiniens für die Copa Libertadores qualifiziert. Da gibt es noch eine ganz nette Anekdote zum Rückspiel in Quito bei El Nacional zu erzählen. Es gab Probleme mit dem Flugzeug, Verspätung etc. Das Team muss dann umgebucht werden und ist dann erst mit einer Stunde Verspätung im Stadion angekommen in Quito. Und dort hat man dann gemerkt, dass wir noch keine Trikots, dass die Trikots auf dem Weg verloren gegangen sind. Aber glücklicherweise war dort gerade die U20 Südamerika-Meisterschaft. Das heißt, Atletico Tucumán hat dann in Quito mit den Trikots der Nationalmannschaft, der U20-Nationalmannschaft gespielt und auch 1-0 gewonnen. Spötter haben dann gesagt, weil die U20-Nationalmannschaft Argentiniens relativ schlecht abgeschnitten hat, dass das das beste Spiel einer Mannschaft in argentinischen Trikots in Ecuador war.
Können Sie ja von Glück sagen, dass nicht die U15 oder die U14 da gespielt hat, sonst wäre es mit den Trikots ein bisschen eng geworden.
Das stimmt. Für viele Spieler ist dann auch ein Traum wahr geworden, sie konnten endlich mal das Trikot der argentinischen Nationalmannschaft überziehen.
So kann es auch gehen. Benny, sind das so Anekdoten, wie sie einzigartig sind im Wasser oder im südamerikanischen Fußball, oder passiert sowas da öfter?
Nee, also das ist natürlich nicht die Regel, aber ich glaube, ich könnte mir nicht vorstellen, dass sowas in Europa bei einem professionellen Verein passiert. Und ja, das macht es auch ein bisschen aus für mich. Ich meine, ich finde es, das sind eben auch mal tolle Anekdoten, da gibt's was zu erzählen und ist jetzt auch nicht so schlimm.
Nö, definitiv nicht. Das trägt vor allen Dingen sehr zur Unterhaltung bei, ja?
Das macht ja den Reiz auch irgendwie aus,
als
dort in Südamerika.
Das genau. Ist ein bisschen exotische. Wie schätzt ihr das Kräfteverhältnis ein? Wer glaubt ihr, wird aus dieser Vierergruppe sich weiter qualifizieren können?
Also für mich ist Palmeiras einer der absoluten Top-Favoriten auf den Titel generell, also dann auch in dieser Gruppe. Sie haben sich wahnsinnig gut verstärkt, wie wir schon angesprochen haben, Miguel Boyer von Atletico Medellin. Dann haben sie noch Miguel Bastos, der ehemalige Schalker. Dann haben sie zudem noch einige Führungspersönlichkeiten wie Fernando Prass, die Torwartlegende. Se Roberto spielt nach wie vor für Palmeiras. Felipe Melo, der unter anderem für Inter Mailand gespielt hat. Also ich finde, die Mannschaft hat eine verdammt gute Mischung. Zudem ist Dudu der Spielführer und Anführer der Mannschaft, der jetzt auch in der Seleção wieder sein Comeback gegeben hat. Und ja, für mich ist Palmeiras die absolute Nummer 1. Und ich glaube, Peñarol würde ich an 2 stellen, aber da gebe ich lieber an den Experten weiter.
Ja, also ich bin ein großer Peñarol-Fan, muss ich dazu sagen, aber ich bin ein bisschen weniger erbaut über die Mannschaft. Die sind in den letzten 5 Jahren jedes Mal aus der Gruppenphase rausgeflogen. Gibt's gerade Tonprobleme, oder?
Nee, alles gut, kannst du machen.
Okay. Ja, und ja, jetzt haben sie halt den Druck auf sich, dass sie endlich mal wieder was machen müssen, aber der Kader ist nicht gut besetzt, meiner Meinung nach. Es gibt einen Spieler, den man kennt, das ist Cristiano Rodriguez, der lang bei Atletico Madrid gespielt hat. Dann gibt's noch ein paar, die so mithalten können. Gaston Gudusiaga, Nathan Nandes sind gute Leute, die werden auch nach Europa wechseln irgendwann. Aber ist nicht so besonders. Tucumán hat eine gute Qualifikation gespielt und Mannschaften rausgehauen, bei denen ich glaube, dass Peñarol gegen sie verloren hätte. Deswegen sehe ich Tucumán auf 2.
Ich denke, der Vorteil bei Tucumán ist auch, die können unbeschwert aufspielen. Die haben eigentlich schon alles erreicht. Die wollten sich einmal qualifizieren, die können nur noch gewinnen. Deswegen sehen wir da eigentlich Tucumán fast schon auf Platz 2.
Schauen wir auf die Gruppe 6. Atletico, Libertad, Godoy Cruz de Mendoza und Sportboys Warns. Das sind die 4 Mannschaften. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da kenne ich eigentlich keine von, Benjamin.
Ja, die bekannteste ist wahrscheinlich noch Atletico Mineiro. Wenn ich richtig informiert bin, spielt da der Robinho noch?
Benny, richtig, ist das ja, so? Der spielt da nach wie vor. Und Fred ist vielleicht auch noch ein bekannter Spieler, der damals bei der Weltmeisterschaft brasilianische Trikot übergestreift hat. Der ist aktuell auch sehr gut in Form. Ja, die beiden sind wohl die bekanntesten von Atletico Mineiro. Ist übrigens auch das Team mit dem höchsten Marktwert in der Copa Libertadores.
Wie muss man das in Südamerika einschätzen? Hoher Marktwert muss dann nicht unbedingt gleich auch bedeuten, dass sie Topfavorit sind, oder?
Also ich für meine Person würde nicht in die Favoritenrolle schieben. Für mich ist Palmeiras, Flamengo und auch Atletico Nacional noch stärker einzuschätzen. Aber ja, also ich würde den Marktwert nicht gleich mit Qualität setzen.
Die Sportboys, wo kommen die her?
Das ist eine bolivianische Mannschaft, die eigentlich selbst in Bolivien sehr klein ist. Die haben sich auch ein bisschen seltsam qualifiziert im Dezember 2015, indem sie die Apertura damals gewonnen haben, also vor fast 1,5 Jahren. Und seitdem sind sie eigentlich auch nicht mehr besonders gut. Der Verein hat eigentlich nur ein gutes halbes Jahr gehabt. Die spielen in Santa Cruz de la Sierra in Bolivien. Also die haben nicht mal den Hochlandvorteil.
Also der klassische und krasse Underdog in der Gruppe.
Ja, eigentlich der größte Außenseiter in der diesjährigen Copa Libertadores, kann man sagen.
Dann gucken wir mal auf die Gruppe 7 der Copa Libertadores 2017. Nacional, Chapecoense, Lanús und Zalia sind die 4 Mannschaften, vor allen Dingen die zweitgenannte. Die kennt man ja, Benny, durch dieses traurige Flugzeugunglück im letzten Jahr.
Richtig. Ich denke auf diese, sie wurde ja international bekannt, Chapecoense. Ich denke mal, jeder Fußballfan ist jetzt, dieser Name ist ein Begriff. Ich denke, man hat viel gesehen, die Leute sind da richtig mitgegangen und die brasilianischen Teams wollten auch helfen, wo es ging. Zunächst war ja im Gespräch, dass der Verein in den nächsten 3 Jahren nicht absteigen darf, also dass er so eine Immunität bekommt. Das wurde jetzt doch nicht durchgesetzt, allerdings haben die anderen brasilianischen Top-Teams geholfen, was Transfers angeht, Spieler ausleihen. Also es wurden zahlreiche Spieler ausgeliehen. Insgesamt sind es über 25 neue Spieler. Es wird sicher spannend, das Projekt, diese 25 verschiedenen Spieler wieder zu einer Mannschaft zusammenzufügen. Anfangs in der Staatsmeisterschaft hat es noch überhaupt nicht funktioniert. Jetzt haben sich die letzten Spiele gefangen, konnten die letzten 3 Spiele gewinnen und sind jetzt auch auf Tabellenplatz 2. Und ja, wird spannend sein. Ich kann mir vorstellen, dass da mit einer gewissen Energie, die da entstehen kann, dass da vielleicht sogar eine Überraschung für Chapecoense gelingt.
die anderen drei oder die anderen Mannschaften eher Außenseiter, Daniel?
Nee, das kann man meiner Meinung nach nicht so sagen. Lanús ist einer der seriösesten Vereine, die es in Südamerika so gibt. Keiner der größten, aber die haben schon einige Erfolge gehabt in letzter Zeit. Sie haben zum Beispiel 2013 die Copa Sudamericana gewonnen. Lanús hält sich selber für einen Kandidaten auf den Titel in der Copa Libertadores. Das ist eine reichlich optimistische Einschätzung, aber also ist auf jeden Fall eine gute Mannschaft mit sehr gutem Sturm, mit Lautaro Acosta und Pepe Sand. Meiner Meinung nach klarer Gruppenfavorit. Nacional hat jetzt das erste Spiel gegen Chapecoense und da wird man so ein bisschen dann sehen, in welche Richtung es geht, aber also Nacional ist auch gut besetzt dafür, dass in den letzten Jahren nicht so viel international passiert ist. Die haben den Trainer Martin Lasarte, den könnte man kennen, der war bei Real Sociedad mal Trainer. Ist der Stammverein von Luis Suarez, könnte man nebenbei sagen. Der ist großer Fan, der schaut immer nachts alle Spiele von Nacional an. Ja, richtig gut besetzt. Also für einen uruguayischen Verein und ich denke, dass die ein großes Wörtchen mitzureden haben um Platz 2. Zulia dagegen ist ein Außenseiter, ja.
Dann gucken wir auf die Gruppe 8. Gremio, Guarani, Zamora und Deportes Iquique. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, korrigiert mich bitte.
Iquique,
alles klar.
War nah dran.
Ja, immerhin. Aber zu Gremio, da weiß ich zumindest, dass da ein Spieler jetzt im Winter in die Bundesliga gewechselt ist, nämlich Wallace, der Mann vom Hamburger Sportverein. Benjamin, großer Aderlass für Gremio?
Es geht, die haben auch gleich Ersatz geholt von Palmeiras, Lucas Barrios, auch noch aus der Bundesliga bekannt. Haben dafür auch noch sehr gute Abwehr, wo Jeromel, auch aus der Bundesliga vom 1. FC Köln bekannt, den Abwehrchef mimt. Ist prinzipiell keine schlechte Mannschaft, haben auch den Pokal letztes Jahr in Brasilien gewonnen und sind ein klarer Favorit in der Gruppe 8, was unserer Meinung nach eh eigentlich die schwächste Gruppe in der diesjährigen Copa Libertadores. Also es sollte kein Problem sein für Gremio, sich da als Erster zu qualifizieren.
Wie seht ihr das Verhältnis dahinter? Gerne freigegeben, wer möchte.
Daniel, willst du da was?
Ja, ich mach mal. Da wollte ich noch was dazu sagen zu Gremio. Und zwar hat Iquique einen gemeinen Plan ausgeheckt. Und zwar ist Iquique eine Hafenstadt. Aber sie haben sich jetzt eingebildet, sie spielen gegen Gremio in Soros del Desierto in Calama auf 2300 Meter Höhe in der Atacama-Wüste. Ja. Sie versuchen jetzt quasi, also ich habe das so verstanden, dass sie versuchen, dass sie Gremio da ein bisschen Bein stellen. Ihr normales Stadion langt nicht für die Copa Libertadores, aber es hätte schon auch eins gegeben, was nicht auf 2300 Meter in der Wüste ist. Ja, Guarani und Iquique sind beides keine großen Namen, Zamora auch nicht, also alle drei keine großen Namen, haben wir beim letzten halben Jahr, seit letztem Sommer relativ große Erfolge gehabt. Guarani ist Meister in Paraguay geworden, Iquique Zweiter in Chile, Zamora Meister in Venezuela. Ich denke, dass das Mannschaften sind, die eher über das Kollektiv vielleicht kommen. Man kennt meiner Meinung nach keinen einzigen Spieler von den drei Mannschaften. Raymond Manco galt mal als das nächste große Ding aus Peru, der hat bei PSV Eindhoven gespielt und ist jetzt bei Zamora, aber sonst eigentlich weitgehend unbekannt, aber ja, ganz vernünftige Mannschaften, von denen ich davon ausgehe, dass Guarani und Iquique sich um Platz 2 streiten werden, aber Zamora wird zumindest daheim auch einige Punkte holen.
Benjamin, vielleicht zum Modus noch kurz, wer qualifiziert sich genau für die K.O.-Runde?
Die ersten zwei, also es ist analog zur europäischen Champions League, genauso, dass dann die Gruppendritten absteigen, in Anführungszeichen, in die Copa Sudamericana, wie es eben in Europa mit der Europa League ist.
Also genau das gleiche Prozedere wie dort. Wenn wir jetzt nochmal, habe ich eben beim Durchgehen der einzelnen Gruppen vergessen, auf eine Gruppe oder auf eine Mannschaft wollte ich nochmal ganz besonders eingehen, nämlich weil ich das in der Vorbereitung gesehen hatte. Estudiantes, da spielt ein Mann, der hat gefühlt vor 20 Jahren schon, nicht nur gefühlt vor 20 Jahren gespielt, der hat vor 20 Jahren schon gespielt und der spielt immer noch, der gute Juan Verón, mittlerweile 42 Jahre alt. Ist das auch typisch, dass Mannschaften auf so alte Hasen letztendlich grundsätzlich zurückgreifen können? Ist das Tempo so gering im südamerikanischen Fußball, dass man mit 42 da noch mithalten kann, oder lebt er eigentlich nur noch von seinem großen Namen? Wer gerne möchte, also.
Also, ich glaube, es gibt viele Spieler, die von ihrem großen Namen noch leben. Also, ich bin jetzt da kein Insider in Argentinien, aber ich für mich schwer vorstellbar. Ich glaube, er hat 3 Jahre Pause gemacht, war Präsident. Und jetzt kommt er wieder zurück und will gleich in der Copa Libertadores mitspielen. Für mich schwer vorstellbar. Allerdings muss man klar sagen, dass der Trend dahin geht, dass viele ältere Spieler auch in den südamerikanischen Teams ihren Platz finden, wie jetzt zum Beispiel auch Sergio Roberto, der mit 41 immer noch mitspielt. Mhm. Also weiß nicht, ob das Tempo langsamer ist oder die einfach ein besseres Blut haben, besseren Körper, die Südamerikaner, die altern langsamer. Aber der Trend ist auf jeden Fall zu erkennen, dass die Südamerikaner länger spielen.
Man muss jetzt bei Verón auch mal abwarten, ob er wirklich dann auch in der Libertadores spielt, wie viel er spielt. Aber ich denke, dass prinzipiell schon wahr ist, dass in Südamerika das Spieltempo etwas langsamer ist. Das hat jetzt auch Marlos Moreno zum Beispiel gemeint, der von Atlético Nacional ja nach England gewechselt ist, zu Manchester City, dann aber nach La Coruña in Spanien ausgeliehen wurde, dass er sich erstmal an das schnelle Tempo gewöhnen musste. Dass du einfach viel weniger Zeit hast, wenn du den Ball annimmst, kommt sofort der Gegenspieler, ist einfach eine ganz andere Sache als in Südamerika. Also es geht auf jeden Fall ein bisschen gemächlicher zu, das kann man schon sagen.
Also auch da werden wir dann mal drauf schauen, wie denn der gute Verón da noch mithalten kann und ob er für seine Mannschaft immer noch ein Unterschied sein kann oder eben gerade auch nicht. Das kann ja auch durchaus nach hinten losgehen, wenn man eine Mannschaft hat, die so einen Mann dann noch durchschleppen muss, der gar nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Ich sag vielen Dank an unsere 3 Kollegen von CheFootball. Vielen Dank für eure Informationen zur Copa Libertadores und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, können wir das gerne im Auge behalten und regelmäßige Updates machen.
Sehr gerne, ja.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Manuela Schmermund und bin Paralympicsiegerin im Luftgewehrschießen und auch Gewinnerin weiterer Medaillen bei diversen Spielen. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stelle hierfür ein wunderschönes blaues Schwitzerhandtuch zur Verfügung, was ich bei mindestens 4 der letzten 5 Spielen benutzt habe und was noch mit echtem Schmermi-Schweiß getränkt ist. Und dazu noch ein total schönes Maskottchen von London, den Mandeville. Ihr werdet euch sicherlich an das Einäugige etwas erinnern. Oder gewinne einen der zahlreichen anderen Preise. Unter anderem vom 1. FC Köln. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft ihr jetzt für nur 1 Euro dein Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.